Ja, das ist schön, was uns Gott mit der Geschichte seiner Zeugen gegeben hat. Das ist ja ein ganz wunderbares Bilderbuch. Lebensgeschichte, so wie ihr eigenes Leben durchsichtig wird für das Handeln Gottes. Aber jetzt wollen wir einen Bibelvers nehmen heute Morgen. Kolosser 1, Vers 24. Ich habe mich gefreut über dieses Thema, das hier genommen wurde, dass Gott sich an Gegensätzen verherrlicht. In unserer Welt ist das nicht so. Wenn Stuttgart ein Wahrzeichen hat, dann macht es einen großen Fernsehturm. Was Großes. Wenn Gott was machen will, was ganz Großes, macht er was ganz Kleines. Wenn er das Leben zeigen will, lässt er seinen Sohn sterben. Wenn er die größte Kraft der Welt zeigen will, dann nimmt er den Glauben, sagt wie ein Senfkorn, da sieht man fast nichts. Weltüberwindende Kraft. Kolosser 1, 24, nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide. Und erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Ist Ihnen mal aufgefallen, dass man heute in unseren Gemeinden kaum mehr übers Leiden redet? Es gilt als ein Zeichen des großen Glaubens, dass man gesund ist. Sie kennen vielleicht manche Christen, die in einer richtigen Glaubenskrise sind, die sagen, ich habe gebetet und Gott hat mich nicht geheilt, glaube ich nicht richtig. Der Paulus spricht von der Gemeinde als einer Trägerin des Leidens und er selbst als ein Missionsbote hat keine Erfolgsstatistik. So viel bekehrt, so viel Versammlungen gemacht, so viel Gemeinden gegründet, sondern der Ausweis, dass er ein Gottesbote ist, bevollmächtigt ist für ihn das Leiden. Völlig fremder Gedanke für uns. Für die jungen Leute noch weiter weg. Sie haben es vielleicht noch durch die Generation vor Ihnen mitbekommen. Unsere Gemeinden sind ja von einer großen Not, oder würde man sagen, umgetrieben. Wie werden wir wachsende Gemeinde? Was können wir tun, dass wir große Gemeinde werden? Das wollen wir ja auch um der Ehre Jesu willen. Aber wie macht man das? Ich kenne eine Gemeinde in Deutschland, ich halte das für einen ganz bösen Irrweg. In jeder Veröffentlichung, wir sind eine große Gemeinde, wir sind das Angebertum. Da wird geprotzt. Bei uns, da ist Leben da. Paulus hat das nie machen können. In der Welt ist das richtig. Wenn der Allianz-Konzern an der Börse seine Fusion mit der Dresdner Bank zeigt, dann muss er Zahlen vorlegen, große Erfolgszahlen, sonst stürzt er ab wie der neue Markt. Er muss Erfolgszahlen vorlegen der Wirtschaft, er muss wachsen können, Erfolg muss man planen, aber die geistlichen Gesetze Gottes sind ganz anders als das Wachstum in der Welt. Denken Sie mal an Jesus, der ein Knecht wurde. Wer von Ihnen will Knecht sein? Vielleicht haben Sie mal aufbegehren und sagen, ich muss immer am Ende das alles aufräumen, was die anderen hinterlassen. Ich bin der Schuhabstreifer. Jesus war das. Der Geringste. Weil er der Größte ist, vor dem sich einmal alle Knie beugen. Das ist das Geistliche der Gegensätze, wie Gott sich verherrlicht. Zuerst möchte ich einmal auf das zu sprechen kommen, an der Person des Missionars, Paulus. Wir haben ja vielleicht so ein Bild vom Paulus, dass wir uns ihn als einen starken Mann vorstellen. Er war ja sehr umstritten, umkämpft. Das wissen Sie, wie die Irrlehrer in der Gemeinde ihn heruntergesetzt haben, gemeint haben, an ihm sei nichts was irgendwie in die Augen springt. Er könnte die Leute nicht begeistern und nicht mitreißen. Wir wissen auch von seinen Erkrankungen. Wir wissen von seinen Schwächen, die Gott ihm nicht weggenommen hat. Lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in Schwachen mächtig. Warum macht das Gott, dass er eigentlich die größte Missionsbewegung der Urchristengemeinde durch den Apostel Paulus durch einen schwachen Menschen geschehen ließ? Der Paulus hat ja in wenigen Jahren in fast jeder größeren Stadt des alten römischen Reichs eine Gemeinde gegründet. Nicht er selber, aber auch durch seine von ihm ausgebildeten Mitarbeiter. Wir haben ja schon am Ende des Lebens des Paulus und seiner Wirksamkeit, die nur 20 Jahre war und dann noch von langen Haftzeiten unterbrochen war, haben wir eine blühende Christenheit im Römerreich, wo da beginnt schon die Christenverfolgung. So groß war der Einfluss der Christen. Und Gott hat diese große Bewegung durch einen schwachen Boten gemacht. Wir sollten uns nie abschrecken lassen von diesem Schwachen. Auch was nicht in die Augen fällt, was uns nicht mitreißt. Im Zephania steht das Wort Gottes, ich will deine stolzen Prahler von dir tun. Du wirst dich nicht mehr überheben auf meinem heiligen Berg. Ich will in dir übrig lassen ein armes und geringes Volk. Das ist eine Art, wie Gott mit seiner Gemeinde vorgeht. Keine Prahlerei mehr. Ein armes, geringes Volk. Paulus hat gesagt, es sei in seinem Leben eine große Versuchung gewesen, dass er sich überhebe. Sie kennen das, dass ich mich nicht überhebe. Da denke ich, ich weiß nicht, woher das Wort kommt, vielleicht kommt es von den Gewichthebern. Wenn die dann was hochstemmen, ihre Lasten, dann ist die Frage, wie viel Kilo sie auflegen. Man kann sich überheben, da fällt alles runter. Man kann sich in geistlichen Dingen überheben. Ja, wie ist es dann mit unserer Stärke? Unsere Stärke ist immer ein Gnadengeschenk, das Jesus in uns Wohnung macht, in Schwachen. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Es können nur Leute erfahren, die an der Grenze ihrer Kraft sind. Überlegen Sie mal, bei sich waren es immer die großen Segenszeiten, wo Sie an Ihre Grenzen Ihrer Möglichkeit gestoßen sind. Wo Sie gescheitert sind, wo Sie Niederlagen erlebt haben, wo Sie in Krankheit geführt wurden. Die gesunden, großen Wirkungszeiten waren oft gar nicht die geistlich reichen Zeiten, sondern immer wieder in den Tiefen haben Sie die Nähe unseres Herrn erlebt. Und so hat Gott diesen Paulus benutzt als einen schwachen Boten, als einen begrenzten Boten, um die größte Siegesbotschaft, das wollen wir festhalten, die Siegesbotschaft des Sieges Jesu in der Welt zu verkünden. Was sind die Kaiserin Rom vor der Macht Jesu? Der Gegensatz war es, der extreme Gegensatz. Ein schwacher Bote, der nach Athen hineinkam und die Leute lächeln und sagen, was will dieser Lotterbube sagen? Und die Philosophen schütteln den Kopf. Eine Botschaft der Schwachheit und die anderen schütteln den Kopf und sagen, töricht ist das. Und die anderen wollen Wunder sehen, das kennen wir auch, Wunder. Fühlbare Beweise des Wirkens Gottes. Und der Paulus hat nur das Wort gehabt, das Zeugnis. Und die großen Dinge waren einer Lydia hat Gott das Herz aufgetan. Das sind die Geheimnisse, wie Gottes Reich geschieht. Der kleine Dienst an seinem Wort, ein extremer Gegensatz. Und oft schwach, jämmerlich und elend geht alles zu. Aber genau durch diesen Dienst, und das ist mir jetzt wichtig, dass ich das Ihnen heute Morgen vermitteln kann, weil ich vermute, dass viele von Ihnen in so einer Haltung hierher gekommen sind, in diese Tage der Stille, der Sammlung, der Erfrischung. Man will es nach außen nicht zugeben, wo man die Krisen hat. Man hat kaum jemanden, mit dem man drüber sprechen kann. Selbst der Glaube brennt auf Sparflamme. Kleinmut, Zweifel, Ungeduld. Und dass das etwas ist, wo Jesus jetzt ganz besonders mächtig wirken will, durch unsere Schwäche hindurch, durch unsere Ohnmacht. Auch wo wir Versagen erleben, Enttäuschung in der Familie, Im Zeugendienst haben wir oft Misserfolg. Der Hauskreis bricht auseinander, die Gemeinschaft wird kleiner. Aber unser Herr geht nie zurück. Er beruft schwache Boden, sagt, so wie du bist, stelle ich dich in meinen Dienst. Und das ist Kennzeichen für all die biblischen Zeugen, dass sie schwache Leute waren, die der Herr berufen hat. Ich will es jetzt nicht an den biblischen Beispielen sagen. Sie haben jetzt den David in den nächsten Tagen oder den Mose, können Sie sehen, der gescheitert war, auch wie er dann zu Pharao ging. Und am David und überall kann man es zeigen. Ich will es an dem Paulus heute zeigen. Und er spricht dann auch so offen in seinen Briefen davon, dass er diesen Schatz in irdenen Gefäßen hat. Irden, das sind Pötte aus Ton, die zerbrechlich sind, die klirren, die Scherben werden, die zerspringen. Wir sind zerbrechliche Gefäße und doch sind wir Diener Jesu, durch die große Siege Gottes geschehen sollen. Ich denke immer wieder, dass die Leidenszeit für den Paulus das Schwerste war im Gefängnis. Denn da versteht man das natürlich, die Spötter in der Gemeinde und die, die ein anderes Evangelium vertreten haben, gesagt haben, wo ist denn dein Heiland, Paulus? Wenn du dauernd Misserfolg hast, wenn du in Haft bist, hol dich dein Heiland nicht raus aus diesen Ketten. Und er war bis zu mehrjähriger Haft ganz ruhig, gar nicht ungeduldig und hat gesagt, das ist mein Bewährungsplatz, dass ich diesen Helfern etwas der Siegeskraft Jesu spüren lasse. Da merken wir auf einmal, wie klein das Arbeitsfeld des Paulus war und wie er dort treu sein wollte an diesem kleinen Platz, in den ihn der Herr hineingestellt hat. In der Offenbarung, die ja diesen großen Blick hat, bezeichnet sich der Johannes, der Mitgenosse, an der Trübsal. Das ist also in der Gemeinde schon typisch. Und das ist kennzeichnend für die Gemeinde Jesu zu aller Zeit, dass die Gemeinde Jesu sehr viel mitträgt am Leiden. Ich habe ja meine Tätigkeit ganz besonders in der Mission und bin von Jugendtagen an immer wieder da so beeindruckt, dass das gerade in der Mission am sichtbarsten wird. Die Mission ist doch eigentlich die Siegesbewegung. Das Evangelium schreitet vorwärts, geht in die ganze Welt hinaus. Und heute, da darf ich gar nicht anfangen, da müsste ich Ihnen mal die Augen öffnen, wie heute überall in der Welt eine Wachstumsbewegung ist. Das ist unglaublich. War in Äthiopien und habe erlebt, wie Tausende von den Stämmen im Südwesten zum Glauben kommen. Und wie ich daheim mal schrieben, seitdem du weg bist, sind wieder 10.000 zum Glauben gekommen. Und weitere, so ungeheuer, wo noch nie das Evangelium hinkam zu Völkern. Die Siegesbewegung Jesu, aber sie geschieht durch zerbrechende, schwache Boten. Das ist nichts Großes vor der Welt, das wird nicht im Fernsehen gezeigt. Kommt bloß von der Maul- und Klauenseuche. Und das ist doch wieder nicht wahr und so. Aber die großen Dinge der Welt, die kommen gar nicht. Die Gemeinde Jesu, und wir gehören doch zur Gemeinde Jesu, die geht durch viel Anfechtung und durch viel Engpässe. Bedrängnis heißt ja, einer drückt mir die Luft, dann kriege ich keine Luft mehr. Ich würge. Ist immer an dem Punkt, dass man meint, jetzt ist alles aus. Und der Herr schafft ihr Raum, der Herr schafft Sieg. Darum spricht der Paulus hier auch von seinem Amt unter den Heiden. Ich freue mich an den Leiden und erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt für seinen Leib. Das ist die Gemeinde. Also nicht jeder von uns leidet in gleicher Maß, sondern wir nehmen teil an den Leiden der Jesusgemeinde in der Welt, vor allem auch an den Gemeindegliedern, mit denen wir ja ganz besonders verbunden sind, die jetzt heute nicht unter uns sind, weil sie in einem schweren Leidenslager sind. Sie haben vielleicht auch schon gemerkt, dass in der Gemeinde das ein ganz großer Segen ist. Man geht oft hin zu diesen Besuchen und denkt, was soll ich jetzt reden? Ist gut, wenn man noch nicht gleich was Platte auf der Lippe hat, gell, die man bringt, alte Sprüche. Man muss sagen, was soll ich jetzt sagen, diesem angefochtenen Menschen? Wenn ich da liegen würde, ich wäre ja verzweifelt mit meiner kleinen Nervenkraft. Und dann kommt plötzlich von so einem schwer leidenden Menschen so ein herrliches Wort. Wir haben eine Mitarbeiterin, die eine gelähmte Mutter hat und die schon langer Leidensweg jetzt seit Jahren und jetzt endlich, man kann nichts mehr machen, jetzt ist noch alles dazugekommen, jetzt hat man sie vom Krankenhaus wieder heimgebracht, aber es liegt sie seit Wochen daheim ohne jede Infusion, also bloß ein bisschen Feuchtigkeit mit einem kleinen Löffelchen und das Sterben kommt nicht und sie ist bewusstlos. Da sage ich, wie halten Sie denn das aus? Und sagt, das ist ein ganz großer Segen. Aus der bewusstlosen Frau kommen immer wieder Fetzen von ganz herrlichen Liedversen, die sie als Kind gelernt hat. Wunderbar. Wenn das im Unterbewusstsein da ist, dass der Geist Gottes uns vertritt mit unaussprechlichem Seufzen. Und das prägt uns alle, wenn man das so miterlebt, welchen Segen der Herr im Leiden seiner Gemeinde gibt. Das bekannteste Missionslied. Die Sache ist dein, Herr Jesu Christ. Sag das auf so tolle Weise. Die Sache, an der wir stehen, nur weil es deine Sache ist, kann es nicht unterhören. Herr, jetzt führ uns, die Bitte lass uns an deinem Reich teilhaben, aber da heißt, so führ uns allzugleich zum Teil am Leiden und am Reich. Ich kann an dieser Reichsgottesgeschichte nur teilhaben, wenn ich gleichzeitig auch die Leidensspur sehe. Und das ist heute natürlich ganz stark so. Ganz wunderbar, wie Gott heute etwa in Algerien und in Rifkabilen erstmals Bekehrungen gewirkt hat, Moslems oder in Marokko. In Mauretanien gibt es seit wenigen Monaten eine christliche Gemeinde. Wissen Sie, dass jeder dieser Jesuszeugen aus dem Islam, solange er lebt, nach dem Koran ermordet werden kann. Das ist eine Existenz, wo man nicht weiß, wie man stirbt. Um Jesu willen. Oder in Laos sind alle Kirchen geschlossen. Ich habe jetzt in diesen Tagen eine Statistik bekommen, dass in China, wo ja knapp 1 Million Christen gab, und dann war die Kulturrevolution, die alles ausgelöscht hat, alle Kirchen geschlossen hat, gibt es heute allein in der staatlich anerkannten, in der registrierten Gemeinde, drei Selbstbewegungen nennt die sich, 25 Millionen Christen. Wie ist das passiert? Nach der Kulturrevolution von Mao, Sie wissen, das kleine rote Buch und die Mao-Demonstration im Kulturkampf. Wie ist das passiert? Ein Wunder vor unseren Augen. Herr, warum haben wir das nicht bei uns in Europa und in Deutschland? Weil wir dem Leiden fliehen. Weil wir der Schmach Jesu fliehen. Kann ich Ihnen ganz klar sagen, ich habe die große Sorge, dass wir das Evangelium an unsere moderne Erfolgswelt anpassen. Weil wir das Kreuz verschweigen. Weil die Kirche nicht mehr den Mut hat, Sünde zu strafen. Auch Menschen ins Gesicht hinein den Bußruf Gottes als Einladung zur Umkehr. Nicht zum Verdammen. Den Freudenruf des Evangeliums. Wenn man an die großen Missionspioniere denkt, und ich will es am liebsten an diesen Missionsbeispielen deutlich machen, aber ich habe immer Angst, ich verwirre Sie mit meinen vielen Beispielen, meinen Kopf, ich wollte Ihnen so viel zeigen. Aber der erste Missionar in Ostafrika war der Ludwig Krapf. Kam aus Derendingen, das Albrecht-Bengel-Haus ist an der Ludwig-Krapf-Straße, da gab es noch gar keine deutsche Missionsgesellschaft, der ist mit der englischen Church Mission nach hinausgegangen, nach Ostafrika. Er hat ja diesen Traum gehabt, Äthiopien zu evangelisieren, das ist ihm nicht gelungen. 6 Jahre lang hat er probiert, in dieses Land zu kommen. Es war eine große Demütigung. Er hat alle Tricks probiert, hat sich Karawanen angeschlossen und seine Frau hat ein Kind geboren, das ist gleich innerhalb einer Stunde gestorben. Die Treiber dort dieser Karawane wollten weiterziehen und so. Und dann ist doch nach Mombasa gegangen und da ist seine Frau gestorben und sein Kind am Malaria. Und er hat uns Tagebücher hinterlassen, Ludwig Krapf. Das sind ganze Kostbarkeiten, die sind nachgedruckt worden. Allein der Nachdruck auf halber Größe kostet, ich glaube, noch 86 Mark. Ganz toll. Auch in Englisch sind die erschienen. Und das ist auf jeder Seite das drin. Ich habe permanenten Misserfolg. Er hat am Ende seines Lebens gesagt, Er hätte keinen Menschen zu Jesus geführt. Und dann schreibt er immer dahinter, aber der Herr wird aus meinen Niederlagen ganz große Siege machen. Das ist erstaunlich, wenn man diese Biografie von Krapf liest. Er hat immer gesagt, das kommt nicht aus meiner Vernunft, das kommt nicht aus meiner Erfahrung, sondern aus dem Heiligtum des Evangeliums. Ich habe es im Wort gelesen, dass das die Segenswege Gottes sind. Weil Gott sich an Gegensätzen verherrlicht, da hat endlich die Missionsgesellschaft ihm zwei Helfer geschickt, drei Helfer. Der erste hat an der anglikanischen Kirche gezweifelt und ist daheim geblieben. Der zweite ist in Aden umgekehrt und der dritte, das war ein Schwabe, der Pfefferle, der ist zum Grab noch gekommen. Da hat er sich gefreut, nach wenigen Wochen hat er das Grab geschaufelt und der Pfefferle ins Grab gelegt. Na, daheim geschrieben, da sieht's sauber aus. Da sieht's sauber aus. Und doch bleibe ich bei meinem Satz, Afrika muss durch die Mission erobert werden. Das habe ich nicht im Heiligtum der Vernunft gelernt, wohl aber im Heiligtum des Herrn. Eine Stimme sagte zu mir, fürchte dich nicht, es geht durch Sterben zum Leben, durch den Untergang zum Auferstehen, durch die Zerstörung allen menschlichen Unternehmens zur Aufrichtung des Reiches Christi. Statt dich durch die Niederlage deiner Mannschaft mutlos machen zu lassen, greife du die Sache selbst an. Verlass dich nicht mehr auf menschliche Hilfe, sondern allein auf den lebendigen Gott. Es ist ihm nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Glaube, liebe, kämpfe und werde nicht müde und nicht matt, dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Ist doch aufbauend, sowas. Er hat gesagt, man stellt sich daheim immer die Missionare so geheiligt vor, aber sagt, bei uns sind die Anfechtungen draußen noch viel schlimmer. Aber ich will es euch in der Heimat zurufen. Ihr habt ja immer noch die Freunde, ihr seid nicht so isoliert wie wir. Es geht um diesen Glauben, der sich allein an das Wort Gottes hält und ihm vertraut und dort die Siege von ihm erwartet. Und er hat dann auch einmal gesagt, Zweifel und Misserfolg, na, Scheitern und Misserfolg machen mich nur umso gewisser. Scheitern und Misserfolg machen mich nur umso gewisser. Wenn es vom Herrn gewollt war, dann gehe ich den Weg. Wenn es seinem Wort entspricht, dann lasse ich mich nicht durch den Misserfolg und durch das Scheitern irritieren. Und das ist jetzt wichtig. Wenn der Paulus das so oft, und Sie finden das in all seinen Briefen immer wieder, vom Leiden redet, dass gerade das ein Geheimnis ist, wie Gott seine Gemeinde führt, dann ist es also so, dass die Schwierigkeiten auch dass ihr Gutes haben. Sie wollen uns ja nicht letztlich stoppen, wenn sie im Heilsplan Gottes drin sind, sondern sie sollen uns auch nicht untätig machen, sondern sie sollen uns nur zum gesteigerten Glauben anregen. Und sie wollen überwunden werden. Und sie sollen in uns die ganzen Glaubenskräfte aktivieren, dass wir dem Herrn vertrauen. Wie heißt es in Sens, schreibt man die Gemeinde von Philadelphia, Offenbarung 3, der aufschließt und niemand schließt zu. Das macht er. Das macht er. Und gerade da, wo alles verloren scheint. Wie sagt Paulus, ich rede mit Freimut, obwohl ich Ketten habe. Freimut, das heißt, ich rede unerschrocken, das kann mich nicht lähmen, die Anfechtung darf mich nicht niederdrücken. Das größte Glaubenszeugnis können also angefochtene, leidende Menschen geben, gerade durch ihr Leben. In Kolosser 4 betet für mich, der ich sein Bote in Ketten bin. Das ist eigentlich unsinnig. Er muss ja als Missionsbote frei sein, aber Gott kann das machen, dass durch die Ketten das Zeugnis umso mächtiger erklingt. Natürlich. So, das war das erste einmal, was ich Ihnen klar machen wollte, dass der extreme Gegensatz der Frohbotschaft des Evangeliums, Siegesbotschaft Jesu, durch die Jahrhunderte hindurch immer durch schwache Menschen verkündet wird. Keine Strahlemänner, sondern durch angefochtene, hartgeschlagene Boten. war lieb, dass der Bruder Schäfer das vorhin so gesagt hat. Da hat Friedi Hensler mich draufgebracht und hat mich gebeten und gesagt, das muss man heute mal wieder zeigen an den Lebensbildern. Man hat immer die Namenerinnerung, dass an Johannes Calvin ganz schwer leidend war. Das weiß man nicht, dass das ein Geheimnis seines Wirkens war, der Reformator. Und lauter solche Gestalten. Glauben Sie, die Koryphäe in Brom hätte so eine Ausstrahlung gehabt, wenn sie nicht im KZ gewesen wäre? Das ist interessant. Der Glaube war gereift, war gestählt. Mir war interessant, dass fast alle Lieder aus der Anfechtung kommen. Fast alle Lieder. Und wie schwer. Wir haben jetzt gar keine Zeit, drüber entlang zu gehen. Aber dass ich es einmal in Ihrem Leben jetzt immer wieder verfolgen soll, ich möchte es jetzt wissen, woher kommt das? Und warum spricht mich das so an, so ein Lied, ich stehe in meines Herren Hand? Oder warum ist das bei den Paul Gerhardt Liedern so gewaltig? Oder warum ist das bei anderen Zeugen so ermutigend? Aber jetzt sagt Paulus, und das ist das Nächste, ich freue mich am Leiden. Also das ist ja extrem. Ich freue mich am Leiden. Also ich freue mich ja nicht. Schmerzen sind das Schlimmste, was es gibt. Schmerzen sind das Schlimmste. Deshalb weiß ich auch nicht, ob Todesangst das Schlimmste ist. Weil den Tod kann man sich nicht denken, den Tod hat man noch nie erlebt. Aber Schmerzen, da hat man Angst. Das ist ja auch die Angst, ich will nicht pflegebedürftig werden. Ich will nicht abhängig werden von anderen Leuten. Davor haben wir Angst. Das ist das Schlimmste, was uns widerfahren kann. Schmerzen, Leiden. Jetzt, wie soll ich mich an dem freuen können? Also, wir sind ja doch ganz normale, empfindsame Menschen, wollen auch natürlich bleiben. Es gibt ja auch bei den Gottlosen in der Welt eine Art, das Leiden zu ertragen. Die alten Griechen hatten schon die stoische Gelassenheit. Stoisch heißt, ich ergebe mich ins Leiden. Tja, das muss man tragen. Ich habe so einen Englischlehrer gehabt, im Luftangriff ist die ganze Familie umgekommen im Keller. Über dessen Gesicht kam kein Lachen mehr. Der hat nie drüber gesprochen, das stoisch. Ertragen, Schwere ertragen. Aber dann gibt es etwa auch das Schwere im Selbstmord. Dass einer sagt, so, jetzt stürze ich mich hinein. Das ist auch keine christliche Haltung. Was ist es? Es geht um das Jesusleiden, an dem ich mich freue. Das ist noch was anderes als nur unsere Krankheitsleiden, die wir haben. Es ist das, was die Gemeinde noch erstatten muss. Was heißt, was noch fehlt? Was ist denn das? Ich erstatte, was noch fehlt. Diese Gemeinde ist ein Fremdkörper in der Welt. Der Gemeinde Jesu wird widersprochen, im Evangelium wird widersprochen, weil in dieser Welt der Fürst dieser Welt, der Teufel herrscht. Darum hat die Gemeinde ein ganz besonderes Leiden. Die Verachtung, Spott und Feindschaft. Das Evangelium, das ist nicht etwas, was in der Welt, auf dem Marktplatz der Welt geehrt wird. Da werden zwar Vertreter von den Kirchen geehrt, aber Jesus wird nie geehrt. Jesus wird bis heute in unserer Gesellschaft mit Füßen getreten. Das Kreuz Jesu wird mit Füßen getreten. Die Botschaft der Vergebung der Sünden wird mit Füßen getreten. Und das Leiden meint jetzt Paulus. Verstehen Sie, um das es jetzt geht. Ich freue mich, wenn ich am Widerspruch gegen das Evangelium leiden darf. Und das erleben Sie ganz besonders, wenn Sie etwa mit ungläubigen Menschen über das Evangelium reden oder wenn Sie in Ihrer Familie ein Zeugnis von Jesus geben, dann schlägt Ihnen eine Feindschaft entgegen. Oft haben Sie schon an den eigenen Kindern zu ertragen, diese Jesusfeindschaft, dieses Leiden um Jesu willen. Paulus hat der Gemeinde in Philippi gesagt, es ist euer Vorrecht, auch für Jesus zu leiden, als Gemeinde. Und es ist in der Geschichte immer so gewesen, dass wo der Widerstand, die Feindschaft gegen das Evangelium ganz stark herauskam, dass dort auch ganz besonders Jesus seine Siege gegeben hat. Gerade im Widerstand. Die Verfolgung war immer der Samen der Erweckung. Ganz merkwürdig. Das Allerschlimmste ist die Verwischung, wie es heute bei uns ist. Jeder ist christlich. Uns gar nicht mehr klar, wie Jesus befreit. Es wird das Leben mit Jesus nicht mehr sichtbar. Aber wenn der Widerstand kommt, auch der Widerspruch in einer Gemeinde, ist ein Zeichen, dass irgendwas im Aufbrechen ist. Also ich freue mich immer wieder, wenn es da auch... Also, erinnere mich, wie ich in meine Stuttgarter Gemeinde gekommen bin und auf einmal ging es los. Zuerst waren alle ganz friedlich, ja, den Pfarrer wollen wir noch einmal. Also was sie da predigen, da kann ich nicht mitmachen. Das ist ein gutes Zeichen. Der, wo so kritisiert hat, hat ein halbes Jahr später einen Eidlinger Bibellesezettel gekauft. Ist doch schön. Also der Widerspruch finde ich toll, wenn einer mal rauskommt. Wenn nur die Schläfrigkeit, der geistliche Tod ist das Gefährliche. Das Leiden, Widerspruch, das ist gut. Paulus hat sich gefreut am Leiden. Warum? Weil der griechische Mensch damals, der Grieche, so redet er, die Griechen, das waren nicht die, wo bloß im Peloponnes dort wohnen, sondern Griechen waren die in der antiken Kultur des Hellenismus leben. Der griechische Mensch, der hat das Gute und das Schöne gesucht. Das war einer, der die Menschlichkeit verehrte und der hat gar nicht begriffen, dass man verloren gehen kann. Und der Paulus sagt, wenn es zum Widerstand kommt, zur Feindschaft, super, super, dann bricht was auf. Freut euch, wenn ihr leidet. Freut euch am Widerspruch. Paulus hat überall, wo er hinkam, gab es ja große Erregung. Denken Sie, in Thessaloniki haben sie ihn aus der Synagoge rausgeschmissen. Ja, ja, aber es war der Samen der Erweckung. Oder in Ephesus, wo die Leute sich sammelten im Theater und brüllten. Groß ist die Diana der Epheser. War Erweckung. Also wir wollen dem Widerspruch nicht ausweichen. Für den Paulus war Leiden das Markenzeichen. So wie die schönen Stofftiere von steifen Knopf im Ohr haben, sagt er, hat der Jesuszeuge, der echte Jesuszeuge, Leidensmerkmale. Er hat oftmals die von den Gemeinden Widerspruch erlitten. Die haben ihm widersprochen. Und dann hat der Paulus gesagt, hinfort mache mir keiner mehr Mühe. Und hat auf seine Autorität verwiesen. Was war seine Autorität? Er hat nicht gesagt, ich habe so viel Gemeinden gegründet, ich habe das Rabbinenstudium und ich habe das und das, ich habe den theologischen Grad, sondern hinfort macht mir keiner mehr die Mühe, meine Autorität, ich trage die Wundmale Jesu, fertig. Ich bin in die Leidensgemeinschaft hineingerissen. Das ist echt bei mir. Das ist nicht ein Spruch bloß, sondern damit stehe ich. Und darum freut er sich der Leiden. Also wir dürfen ganz ehrlich sein, und das war mir jetzt wichtig, dass nicht einer sich verzwingen muss. Das ist ganz schrecklich, wenn sie morgen leiden. Das ist ganz schlimm, wenn wir eine Krankheit haben. Aber wir wollen suchen, ganz besonders nach dem Jesusleiden. In Russland haben die Christen Heimweh im echten Sinn nach der Verfolgung. Unter Chruschtschow. Die Situation heute in Russland ist für die Christen viel, viel schwieriger. Alles verwischt, viele Sekten und so weiter. Damals, wo der Staat so klar antichristlich war, war für sie es viel leichter, ihr Zeugnis des Glaubens zu geben. Kann man immer wieder hören aus Russland. Und deshalb wollen wir uns am Leiden freuen und auch darauf hinhören, wo dieser Widerstand gegen das Evangelium laut wird. Die Welt hat Superstars, Fußballspieler, Schönheitsköniginnen und so weiter. Die Gemeinde Jesu hat eigentlich bloß Vorbilder im echten Zeugnis, die Fremdkörper dieser Welt sind. Seien Sie immer auch vorsichtig, wenn über gläubige Leute was Böses gesprochen wird. Das meiste stimmt gar nicht. Sind Sie vorsichtig. Beim Oetinger hat man damals dem großen Prälaten in Württemberg, in Weinsberg, dem hat man sein Amt weggenommen. War üble Nachrede. War Oetinger völlig verzweifelt. Eine ganz schreckliche Nachrede, seine Frau hätte ein Verhältnis mit dem Hauslehrer und die hat den Zwilling geboren, es war Kinder von ihm. War riesige Untersuchung gemacht worden. Wissen Sie, das ist ein Zeichen dieser Welt und Oetinger hat gelitten an dieser ganzen Not. Weil er sagt, das ist gegen das Evangelium, gerade da, wo Erweckung sein sollte. Wir sollten aufpassen und das auch deuten können, wenn sowas läuft, solch eine Kampagne. Das sind Anfechtungen, die kommen und doch gerade Zeichen, die hinzugehören zur Gemeinde Jesu, aber auch körperliche Leiden. Und wir wollen nicht nach dem Erfolg gucken, nach Superstars, nach geistlichen Superstars. Gesegnete Gottesboten brauchen nicht sympathisch auszusehen. Verstehen Sie? Brauchen auch nicht schön auszusehen. Können geschlagene Boten sein. 2. Korinther 4, auf dass die Kraft sei Gottes und nicht von uns. So, das schafft noch die Gemeinschaft mit dem Leiden. Mein nächster Punkt, mein dritter Punkt, schafft eine wichtige Einsicht. Eine ganz wichtige Einsicht. Es gab lange Zeiten in der Christenheit, und die sind auch heute wieder, dass man über das Leiden nicht redet. Da redet man immer nur dran, man will ankommen. Man will ankommen mit dem Evangelium. Sieht evangelistisch aus, aber ist gar nicht echt. Im neuesten Idea ist ein erschütterndes Beispiel von einer Gemeinschaftsbewegung, die bis zum Schluss des Dritten Reiches in einer ganz blöden Verflechtung war, mit der Nazi-Ideologie verwischt, ich will gar keine Vorwürfe machen, aber da hat der Leiter gesagt, aber die wollten doch das Evangelium sagen. Vorsicht, Vorsicht, nicht, dass wir verwechselt werden mit dieser Welt. Und die heutige Welt hat auch, ist nicht besser, in manchen Punkten ist sie besser als die Nazi-Welt, aber hat genauso viel antichristliche Zeichen drin. Müssen wir aufpassen, dass sich die Gemeinde Jesu nicht mit der Welt und mit dem Denken dieser Welt vermischt. Weil wir vom Herrn ein Wort in die Welt zu sagen haben und wir können uns nicht mit der Welt vermischen. Unser Umgang mit dem Geld muss ein anderer sein. Das ist eine ganz große Frage auch. Wir können nicht einfach Fernsehprogramme konsumieren, wie es die Welt konsumieren kann. Wir können uns auch in den ganzen Praktiken des Ehelebens, das ist auch nicht nur für junge Leute Sache, es gilt auch für die alte Generation, die es oft der jungen Generation vorgelebt hat. Die Ordnungen Gottes sind heilsam und wichtig und dass wir da nicht verwechselt werden können. Und auch wenn wir Anstoß kriegen, ich habe mich euch riesig gefreut, war noch eine der letzten Sachen in meiner Gemeinde, wie ein, wusste zwei Leute, die seit Jahren zusammenleben, sich, auf einmal kamen sie und sagten, wir wollen eine Heirat. Gar nichts gewagt zu sagen, die kamen von irgendwo auswärts her. Waren das aus ihrem Umfeld gar nicht gewohnt, wir haben auch nie drüber gepredigt. Der Geist Gottes hat es ihnen gesagt, ist nicht recht. Die Gemeinde Jesu hat ihren eigenen Weg aus dem Wort Gottes, den sie geht, völlig klar. Und da wollen wir uns an die Welt nicht anbiedern, nicht anpassen. Und dann sagen wir, wir haben das Evangelium gesagt. Wir wollen nicht weltförmig werden, sondern wir wollen in der Spur Jesu bleiben. Und Jesus hat die Feindschaft dieser Welt ausgehalten. Da ist mir der Paul Schneider im Dritten Reich ganz besonders wichtig. Man kann ja immer sagen, warum hat der Paul Schneider in dicken Schiedeseis so provoziert, dass die Nazi ihn dann im KZ umgebracht haben. Paul Schneider war ja nur ein Zeuge des Evangeliums, aber seine Mitstudenten, er gehört ja zur bekennenden Kirche, haben das immer gesagt, er hat das Wort Gottes immer konsequent gelebt. Und wo andere gesagt haben, ich will dann noch das einmal tolerieren, da hat er Nein gesagt. Es war bei der Beerdigung eines Parteimannes, wo er dann am Grab, wo der sagte, er sei, der Verstorbene sei in den himmlischen Sturmbann Kurt Wessels versetzt, also des SA-Gründers, die Fahne hoch, die Reihen dicht geschlossen. Und da ist er nochmal hin, er hat gesagt, im Himmel gibt es, soweit er weiß, keinen Sturmbann der SA mehr. Mehr hat er nicht gesagt. Er hatte aber das, war er einfach schuldig, ein Zeuge Jesu zu sein. War der Grund seiner Verhaftung. Und wenn man nochmal das liest, und das will ich doch in meiner Zeit heute leben, dass wir keine Kompromisse machen. und auch das deutlich leben. Wir müssen wissen, schrieb er 1934, dass die Kirche mit dem Spannungsverhältnis zur Welt recht eigentlich in ihren Normalzustand zurückkehrt. Das heißt, die Kirche oder die Gemeinde Jesu, sage ich lieber, die lebt immer in einem Spannungsverhältnis mit der Welt, mit der Denkweise der Welt, mit allem, was diese Welt erfüllt. Daher aber mache uns seine kleine Herde bereit für die Entscheidungsstunde, da es gilt, seinen Namen nicht zu verleugnen. Und dann in seiner letzten Predigt, die er in seiner Gemeinde Dickenschied gehalten hat, bevor er dann ins KZ geholt wurde, sagt er zur Gemeinde, so schloss er, täusche dich nicht, du kannst an Jesu Herrlichkeit und Sieg nicht anders Anteil haben, als indem du das heilige Kreuz um Jesu Willen auf dich nimmst und mit ihm den Leidens- und Sterbensweg gehst. Freut euch, dass ihr mit Christus leidet, auf dass ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 4. Ist ja dieses Wort. Also, und das gilt nicht bloß in der Nazizeit, sondern das gilt auch heute. Geh du den Weg, das wird sie in manche Einsamkeit führen. Ich habe mal in einem Gottesdienst erzählt, habe es nicht ausgeführt. Eine meiner Töchter, die hatten in der Schule plötzlich von der Lehrerin gesagt, dass Fasnacht gefeiert wird am Nachmittag. Und ich habe es in der Predigt nicht ausgeführt, ich wollte da nicht Leuten jetzt, die vielleicht ein weiteres Gewissen haben, wehtun, aber es ist doch recht, wir reden mal drüber. Und sie kam heim und hat gesagt und war völlig verheult, weil sie wusste, wir wollten das nicht, wir erlauben es nicht. Und die Lehrerin hat gesagt, wenn ein Kind nicht teilnimmt, macht sie es nicht. Sie macht es bloß, wenn alle teilnehmen. Und sie sagt, ich will doch gar nicht, aber meine Kameraden. Übrigens, das Fieseste, was ein Lehrer machen kann, so ein Kind unter Druck zu setzen. Nun habe ich es in der Predigt erzählt, sagte, eine meiner Töchter sei in eine Situation gebracht, habe den Anlass nicht genannt, um auch da keinen Rumoren zu machen, aber sie hätte jetzt einfach in den Konflikt gegangen und ich hätte gesagt, du, wir beten einfach, wir legen es vor Jesus hin und jetzt musst du den Weg Jesu auch mal gehen. Wissen Sie, was passierte? Sie hat ihre beste Freundin gefunden, da war nochmal eine in der Klasse, die nicht ging. Die habe dir fast nach gefeiert. Aber nach dem Gottesdienst kam ein bekannter Zeuge Jesu her und hat ein Päckle gebracht. Und er hat gesagt, ich möchte dem Kind Mut machen, ich bin im Leben so oft allein gestanden, im Gehorsam Jesu. Und es hat mir Freude gemacht, dass da einer wach war und gesagt, ich möchte schon ein Zeichen der Mutung geben, das muss man einüben. Das Leiden ist oft gar nichts Spektakuläres. Aber wir können auch unsere Kinder nicht davor bewahren, dass wir sagen, du, wenn unser Gewissen ist gefangen. Ich weiß, wie es oft ein Kampf ist. Und ich kann nicht alle ihre Probleme, die sie in der Familie haben, beantworten. Und jeder leidet ja hier und hat auch die Schwierigkeiten. Aber was mich einfach gefreut hat, ist, wie der Mann aus der Gemeinde kam und sagt, ich möchte dem jungen Mädchen eine Ermutigung geben für diesen Leidensweg, den hier zu gehen ist. Und das Letzte, was ich noch sagen will, Leiden gehört unauflöslich zum Leib Christi, für seinen Leib, für die Gemeinde. Das ist ungleich verteilt, sagte ich schon. Viele haben das nicht. Aber was wir tun müssen, ist, dass wir immer wieder sagen, dass es in der Gemeinde Jesu in Portionen da ist. Und wenn es in ihrer Gemeinde zu Hause nicht da ist, dann nehmen sie Teil an den Leiden in anderen Teilen der Welt. Dieses Jahr sind schon einige christliche Prediger der Untergrundgemeinden in Nordkorea erschossen worden. Nehmen Sie teil an dem Leiden dieser Christen in der Verborgenheit. Nehmen Sie teil an den Tausenden, die auf den Molukken gemetzelt wurden in den letzten Monaten. Nehmen Sie teil an denen, die in Nordnigeria erschlagen wurden. Ich sage immer, wir wollen nicht demonstrieren. Ich halte diesen Weg für falsch. Es wird auch von vielen evangelikalen Christen immer als Demonstration gemacht. Ich habe noch nie an das Parlament geschrieben. Wir haben einmal bei Licht im Osten, wo ich da noch war, haben wir einen Heinemann, weil wir wussten, das ist ein Christen, bekennender Bibelchrist, haben wir mit 50 Persönlichkeiten unter der Führung von Dietz Felbinger einen vertraulichen Brief geschrieben und nichts in der Presse gesagt. Wie der nach Russland zum Ministerpräsident gefahren ist, hat er damals eine ganz wunderbare Unterhaltung geführt. Das halte ich für viel wirksamer. Wenn ein Christ, politischer Christ, den Staatsmännern in den betroffenen Ländern ganz offen in vier Augen sagen, was sie tun, ist nicht recht. Aber sonst wollen wir gar nicht um die Freiheit ringen. Wir wollen gar nicht betteln. Wir wollen ja wissen, es ist ja ein Segensweg. Und darum ist es wichtig, dass man weiß, die Gemeinde ist ein Fremdkörper in der Welt. Ein Fremdkörper, der gar nicht hineinpasst. So wie Jesus in die Welt gesandt war, so sagt er im hohepriesterlichen Gebet, so sendet er uns. Wie mich der Vater gesandt hat, sende ich euch. Und da kommt Widerspruch gegen das Evangelium. Es kann gar nicht anders sein. Da gewinnen wir keine Blumen bei den gottlosen Leuten. Gar nicht. Wir wollen uns trotzdem bemühen, Liebe zu üben. Natürlich. Wir leiden ja drunter. Wir haben ja über 200 Missionare in 37 Ländern in unserem Werk Christliche Fachkräfte International. Und ich werde schon am Montag in Mosambik sein, im Norden Mosambiks, wo die Christen einen ganz schweren Stand haben. Ganz verlassen und ganz allein stehen. Dort ist ein Arzt mit allein für 350.000 Menschen. Ganz allein. Und in der Nachbarprovinz sind 250.000 Menschen. Und da überlegen wir uns, wie wir da einen Gesundheitsdienst aufbauen. Wir finden hier gar keine Krankenschwester. Verstehen Sie das? Mission ist schwer. Morgen beginnt die ESMA-Konferenz der Bibelschüler in Wiedenest, wo ich die Bibelarbeiten habe. Möchte ich den jungen Leuten sagen, Mission ist nicht etwas, wo man im weißen Hemd macht, wo man am Pult steht, so wo man ganz allein steht und verzagt am Leben. Ist ganz schwer. Da kommen die körperlichen Gebrechen dazu und wenn Sie eine Familie haben, die Sorge um die Kinder und alles. Und dann die großen politischen Unruhen. Wir haben 3 Krankenschwestern im Kriegsgebiet im Südsudan. Unsere Martina Riedl, neulich kriegen wir Funkspruch. Rebellen sind gekommen, das ganze Dorf abgebrannt, ihre schwarze afrikanische Mitarbeiterin erschossen. 15 Stunden, 45 Kilometer sind durch den Busch gerannt, bis die UNO-Hubschrauber sie holen konnten. Wissen Sie, ist Mission heute. Leiden. Bloß weil sie diesen Leuten dort helfen will. Ganz schlicht mit einfachster Basisgesundheitsversorgung. Es ist wichtig, dass wir davon wissen, das mittragen und mitleiden. Mission ist keine große Erfolgsstory, sondern ist ein ganz schweres Kämpfen und Ringen der Bäder, die mit dahinter stehen. Dass man und fordert auch die Leidensbereitschaft und auch sein Leben dafür einzusetzen. Das ist das Einzige, was heute in der Mission Eindruck macht. Wir hatten eine Mitarbeiterin aus Würzburg, die in Angola war, in der Stadt Huambo, und hat sich dort im Bürgerkrieg nicht evakuieren lassen. 12 Monate war sie verschollen. Das Auswärtige Amt hat gesagt, wir haben so einen Aktenstoß. Sie haben alles probiert, um die Verbindung dorthin zu kriegen. Sie hat gesagt, ich habe keine Familie, ich bin ein Single, ich kann das machen. Sie werden ihn dort in der Stadt niemanden finden, wer so bei den Afrikanern anerkannt ist, wie diese Frau, die gesagt, wir haben es erlebt. Sie hat alles verloren, beschossen worden, alles. Leidensgemeinschaft, was Herrliches, wenn man mit den Christen leidet. Und wie eine andere Mitarbeiterin, eine Schweizerin, evakuiert wurde, hat sie gesagt, ich werde damit nie fertig, wie ich das vom Hubschrauber sah und lass die anderen da drunten im Krieg sitzen und ich darf heim. Das Mitleiden, das Schönste, wenn wir in der Mission mitleiden mit den Menschen in ihrer Not. Paulus hat sich immer wieder zum Knecht gemacht, auch wenn er evangelisiert hat, weil er einen Menschen gewinnen wollte. Er hat nie von oben runter gesprochen, sondern ganz unten. Es kommt auch am besten an, wenn wir Menschen nicht ihre Fehler vorhalten, sondern ihnen bezeugen, wie Gott uns aus dem Sumpf der Sünde rausgeholt hat. Mir ist Gnade widerfahren. Wie sagt er? Ich war der Spitzenreiter der Sünder, sagt der Paulus. Ich war der Schlimmste. Mich hat der Herr rausgeholt. Und wenn der Paulus an sein Volk Israel gedacht hat, was hat er gesagt? Ich will verbannt sein, wenn ich bloß mein Volk erlösen könnte. Ich will alles hergeben für meine Brüder um Jesu Willen. Und deshalb ist es herrlich, wenn wir heute wieder das entdecken. Ich wollte Ihnen heute nichts Schweres bringen und nichts Schweres bieten, sondern ich meine nur, dass man heute auf den Blick drauf richten muss und man kriegt so viele Nachrichten und das geistlich verstehen muss. Ich freue mich, wenn Sie gesund sind. Ich freue mich mit, wenn Sie keine Schmerzen haben. Und darum war schön auch, dass wir uns in der Sonne freuen. Aber wir wollen das andere mit aufnehmen. Und wir wollen dann die, die jetzt im Ofen des Elends sind oder die im Test sind, zerrieben werden, die wollen wir aufbauen und zurüsten. Der dümmste Satz, den man heute hören kann, ist das: Ich zweifle auch an Gott. Nein. Wir wollen gerade in angefochtenen Sachen, eins darf es nie, an der Vatergüte Gottes zweifeln, auch wenn das noch so dreckig geht, sondern jetzt wollen wir dafür beten, dass der Herr einen Segensweg draus macht. Und wir wollen, dass aus diesem Leid eine große Frucht rauskommt. So hat es der Herr immer wieder gemacht. Das ist sein Geheimnis. Und das wollen wir lernen. Amen. Ja. Lieber Herr, wir sind so Bürger dieser Welt, mit Leib und Seele, dass es uns immer wieder schwerfällt, deine extremen Gegensätze zu begreifen. Aber wir wollen es doch festhalten und uns von niemandem nehmen lassen, dass du Segenswege hast und Gedanken der Liebe, dass du auch nichts uns auf den Rücken legst, was zu schwer ist, als dass wir es nicht tragen könnten. Wir wollen bei dir bleiben in deiner Kreuzesnachfolge und wollen das erleben, dass du dein Reich aufrichtest bei uns und in der Welt. Und darum gebrauche uns, wie wir sind, mit dem, was wir haben. Wir wollen, dass die Menschen um uns her deiner Herrlichkeit begegnen. Wir wollen, dass in unseren Gemeinden und Gemeinschaften, aus denen wir kommen, wieder dein Reich aufgerichtet wird und dass Menschen dort zum Glauben kommen und dass dies auch jetzt geschieht in deiner verfolgten und leidenden Gemeinde. Herr, dann freuen wir uns auch an diesem herrlichen Tag, an der wunderschönen Umgebung dieses Hauses, an der Liebe, wie uns hier schöne Tage bereitet werden. Danke, Herr, aber wir wollen darüber wachsen und reifen an den Gesetzen, Grundgesetzen deines Evangeliums. Danke, dass das dein Wort unumstößlich festmacht, dass nichts vergeblich ist und dass deine Wege immer Segenswege sind. Amen.